So, ja, herzlichen Dank für deine Einführung. Also tatsächlich dieser lange Weg zur Psychologie und zur Psychotherapie sind schon ein fester Bestandteil meiner Biografie. Und mein Thema ist ja jetzt die Verantwortung der Suggestion als Gesamtthema und mein Thema Suggestion in der Psychotherapie, Risiken, Chancen und Fallbeispiele. Und da will ich dann auch jetzt als erstes gleich eintreten. Ja, also ich beginne mal mit einem Schlüsselerlebnis, das ich vor vielen Jahren einmal hatte. Da war ich bei der Lindauer Psychotherapiewoche und hörte dann einen Vortrag vormittags von Herrn Watzlawick, sehr klug, sehr besonnen. Die Bücher sind in der Regel bekannt. Und nach diesem Vortrag ging ich dann auf den Platz in Lindau, setzte mich in ein Café und dann kam Herr Watzlawick dahergeschlendet. Ich kannte ihn schon von einem früheren Kongress, den ich einmal für ihn eingerichtet hatte in Bonn. Und fragte, ob er bei mir Platz nehmen könnte. Und natürlich habe ich dann gesagt, ja. Und ihm aber auch gedankt für die Qualität seines Vortrags. Und dann sagte ich, ich hätte noch mal, Herr Watzlawick, eine Frage an Sie. Wie arbeiten Sie eigentlich in Ihren eigenen Therapien? Das kann ich aus Ihren Texten nicht so richtig entnehmen, aber es interessiert mich natürlich. Und dann sagte er so ganz vergnügt, ja, wissen Sie, Herr Fengler, es ist eigentlich ganz einfach. Ich orientiere mich an den Berufen meiner Patientinnen und Patienten. Also wenn jemand Lehrer ist, dann frage ich ihn, welche Note würden Sie sich denn selbst geben in der Form, wie Sie Ihre Probleme gestalten, um eine bessere Lebensqualität zu entwickeln. Oder wenn man mit der Patient aus dem Bereich Technik ist, dann frage ich ihn, welche Instrumente aus der Technik benutzen Sie denn, um Ihre Lebensqualität zu verbessern? Und auch das machte dann sozusagen die Therapie anschlussfähiger. Oder an dritter Stelle vielleicht, wenn jemand im Bereich Theologie tätig ist, dann frage ich ihn, was rät Ihnen denn die Bibel, um eine Lebensqualität zu entwickeln? Und dann sind die Patienten schlagartig sozusagen engagiert und können dann auch wirklich kreative Dinge miteinander entwickeln. Und das war dann für mich auch in vielen weiteren Bereichen noch interessant. Er hatte dann mal auch einen Patienten geschildert in einem seiner Bücher, seiner Bücher. Da berichtete er von einem Patienten, der eine paranoide Störung im Sinne des ICD-10 hatte und berichtete, dass dieser Patient die Vermutung hatte, dass er gesteuert werde in seinem Leben durch die Vorstellung, dass sein Leben beeinflusst werde über das Stromkabel in seiner Praxis. Und dann habe ich gesagt, ach, das ist ja interessant. Das können wir doch mal genauer untersuchen. Und dann hat er gesagt, ich habe selbst hier auch ein Stromkabel und eine Steckdose. Also ich werde das jetzt mal gleich hier untersuchen, ob Ihr Leben durch diese beiden Dinge beeinflusst wird. Und habe dann auch mich hingekniet, da wo eine Steckdose war. Und dann schaute der Patient sehr irritiert dahin. Und ich habe dann gesagt, Sie können das auch mal selber hier probieren und sehen, wie weit Ihr Leben hier durch diese Methode und diese Technik beeinflusst wird. Und dann schaute er mir dabei ziemlich ratlos und irritiert zu und sagte dann, also sind Sie denn hier paranoid oder bin ich es? Und dann war plötzlich die Paranoia sozusagen nicht mehr eine klare Diagnose, sondern ein Fragezeichen, das da gerade stattfand. Und dann wurde unsere Zusammenarbeit auch wesentlich lebendiger. Und dann konnte ich auch mich selber fragen, welche Risiken enthält denn sozusagen die Aufgabe, die wir haben, wenn ein Patient in dieser oder einer anderen Form dann sich auch zur Behandlung meldet. Es gibt aber auch Chancen bei der Behandlung, zum Beispiel Chancen bei der Suggestion in der Gruppenbehandlung. Zum Beispiel lernen Patienten vom Therapeuten auch, wie sie denn eigentlich selbst vorzugehen haben, damit sie selbst auch etwas lernen, zum Beispiel in der Gruppentherapie zu überlegen, wo bin ich denn jetzt eigentlich und welche Fragen muss ich dem Patienten stellen und auf welchen Ebenen ist dann auch auf die Dinge näher einzugehen. Damit hatte ich recht gute Erfolge und daraus ist dann bei mir auch eine kuriose Situation entstanden, nämlich ich hatte dann einmal eine Erfahrung mit einem Mitschüler noch in der Schulzeit, der kam mal in der Pause zu mir und diagnostizierte und sagte, du Jörg, du hast da eine Neurose. Das hat mich etwas irritiert, dass ein 15-Jähriger bei einem 15-Jährigen eine Diagnose stellt. Aber er sagte dann, das ist gar nicht schlimm. Du musst nur zu deinem Hausarzt gehen, dann wird er deine Neurose heilen. Das war für mich dann aber tatsächlich sehr heilsam, weil ich dann auch tatsächlich zu diesem Hausarzt gegangen bin und der hat mir dann einen Therapeuten vor Ort genannt und der hat dann gesagt, ja wissen Sie, ich bin eigentlich Hausarzt, aber von Psychotherapie habe ich im Grunde gar keine Ahnung, aber ich kenne hier einen Hausarzt und der wird dann Ihre Neurose heilen. Das war dann tatsächlich ein segensreiches Ereignis, denn daraus ist dann auch meine eigene Begegnung mit der Psychologie und dann mit der Psychotherapie entstanden. Also daran habe ich auch selbst gelernt, welche Unberechenbarkeiten im Leben geschehen, die aber eben auch in seiner Pflichtvorlesung gehen. Und der Zwang, unter dem er stand, der bestand darin, dass er danach unter diesem Zwang nach Hause gehen musste, um zu zählen, ob er alle Tassen im Schrank hatte. Und diese Formulierung fand ich etwas ungewöhnlich und habe dann vielleicht auch etwas unempathisch darüber gelacht. Aber für ihn war das eine gewisse Erleichterung, denn dann habe ich ihm gesagt, naja, dann haben Sie ja immer am Morgen schon eine Freude, denn Sie wissen ja, eine Tasse im Schrank heißt auch, jemand hat einen an der Waffel. Und dann können Sie schon morgens, wenn Sie von der Vorlesung nach Hause kommen, schon sehen, also ich habe jetzt gleich etwas Schönes vor mir, denn natürlich habe ich die richtige Zahl von Waffeln und von Schlüsseln und so ist es dann gegangen. Ich habe aber auch mit Risiken zu tun gehabt. Ein Patient von mir, der hatte eine Beziehung zu, war aus der Personalabteilung. Und hatte aber die Aufgabe und die Idee, er könne in seiner Personalabteilung, zu der er da gehörte, bei der Bundesbahn, könne er mit Instrumenten arbeiten, die in der Nähe von Versetzungen war. Und dort war ihm aber gesagt worden, er solle nicht mit diesen Dingen arbeiten, die eben da als Versetzung eingeplant waren, sondern er solle sich damit vorbereiten, dass seine Behörde, in der er arbeitete, nicht akzeptieren würde, dass er in der Personalabteilung da jetzt Widerstand leisten würde. Und das sei doch schon ziemlich riskant. Er wollte dann aber auf mich nicht hören und hat da weitergearbeitet mit den Instrumenten, sozusagen Rollen und ähnliche Weise. Und dann trat tatsächlich genau das ein, was ich gefürchtet hatte, nämlich dass er dann strafmäßig aus seinem Bereich der Bundesbahn dann versetzt wurde an die Grenze der DDR, an Polen. Und das war, weil er aus Bayern kam, schon ein sehr großer Schlag und eine wirklich echte Bestrafung.